Hallo Bad Pyrmont, Podcast Kur im Dialog mit Silke Schauer und Joachim Stracke. Ja, hallo Silke.
Hallo Joe.
Ab heute gibt es einen neuen Podcast aus dem schönen Bad Pyrmont. Jedes Jahr kommen ja zahlreiche Besucher und Kurgäste, die hier auch etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Dabei wollen wir helfen. Das heißt, wir werden unsere Hörer durch diesen Podcast und damit durch den Kurort und seine Gesundheitsorte führen. Wir werden Therapiemöglichkeiten und auch natürliche Heilmittel vorstellen. Und wir sind jetzt auf dem Brunnenplatz und vor uns ein Tempel. Kann man so sagen?
Also es ist jetzt nicht direkt ein Tempel, wie wir uns ihn im religiösen Sinne vorstellen. Wobei wir mit der Religion gar nicht so weit weg liegen hier. Also erstmal, der Brunnenplatz ist das Herz von Bad Pyrmont. Warum? Weil wir stehen hier auf der ältesten Quelle von Bad Pyrmont, auf dem hilligen Born, dem heiligen Brunnen. Und dieser Brunnen, da gibt es Funde, Ausgrabungen, Schöpfkellen, Fibeln aus dem 1. Jahrhundert nach Christus bis hin zum 3. Jahrhundert nach Christus. Dadurch wissen wir, dass dieser Brunnen mit diesen Opfergaben schon damals verehrt wurde. Also diese Quelle war schon so lange, seit kurz nach Christus, Anlaufstelle. Und das hatte natürlich eine religiöse Bedeutung. Und insofern ist das mit dem Tempel, so jetzt mal auf die Jahrhunderte gesehen, dann doch gar nicht so weit hergeholt. Und ohne diese Quellen und vor allen Dingen diese eine Quelle gäbe es Bad Pyrmont gar nicht.
Das heißt, wir stehen sozusagen am Ursprung dieses Ortes. Und wenn wir in die andere Richtung schauen, das ist ja eine historische Allee. Ich habe immer gehört, das ist die älteste Fußgängerzone der Welt.
Ja, das stimmt. Das ist auch so. Also Pyrmont hat ja eine riesige Tradition von Kurgästen. Der erste belegte Kurgast, das war die Margarete zu Riedberg 1502. Und 1556 war so ein richtiger Hype um Bad Pyrmont, weil das Wasser aus diesem herrlichen Brunnen, von dem wir gerade gesprochen haben, dem wurden wundersame Kräfte nachgesagt. Also da kamen in diesem Jahr 1556 über 10.000 Menschen in dieses kleine Tal. Komplette Infrastruktur zusammengebrochen, gab keine Beherbergungsstätten mehr, Nahrungsmittelpreise schossen in die Höhe und danach war Pyrmont europaweit bekannt. Und dann, ein Jahrhundert später, hat der Fürst von Waldeck-Pyrmont eingeladen, alle gekrönten Häupter. Und die haben sozusagen hier ihren, sag mal, G7-Gipfel gemacht. Ja? Also die haben sich hier getroffen, hatten eine schöne Zeit und haben mal so die wichtigen Sachen in der Politik besprochen. Und daraufhin hat Fürst Waldeck-Pyrmont in dem Zusammenhang auch eine Allee angelegt, in der man das Wasser, was man vom heiligen Brunnen getrunken hat, danach spazieren konnte, wandeln, flanieren konnte. Und so hat er diese, in Anführungszeichen, erste Fußgängerzone angelegt. Und das Spannende finde ich, wir gucken da jetzt hier so runter in dieser Achse und da sind rechts und links so große Pappeln. Und auf jeden Fall in der Mitte durften die Adeligen gehen. Und dann gab es die zweite Reihe, da durften nur die Bürgerlichen gehen. Dann gab es früher noch eine Reihe Bäume und da durften dann das niedere Volk, so wie wir beide, dann gehen.
Und der Einzige, der reiten durfte, war der alte Fritz, habe ich mal gelesen.
Ja, der alte Fritz, genau, der durfte als Einziger hier beritten durch die Gegend laufen.
Du hast aber eben schon mal den Fürsten angesprochen. Das Ganze war ja ein fürstliches Bad. Und das erklärt dann auch, dass es heute ein Staatsbad ist. Nämlich, das gehört ja heute dem Land Niedersachsen. Und an der Stelle möchte ich dich eigentlich auch noch mal kurz vorstellen. Du bist ja Veranstaltungsleiterin einmal beim Staatsbad und auch zuständig für Marketing. Ich war lange Jahre hier Leiter des Studios vom Lokalsender Radioaktiv. Und so haben wir natürlich beide eine Beziehung zu dieser Stadt, aber wir kennen auch sehr viele Gäste, die wir hier kennengelernt haben, sehr viele Menschen, die hier hinkommen. Und ich habe es auch neulich gelesen, Bad Pyrmont ist zur schönsten Kleinstadt mal bestimmt worden, ernannt worden. Was macht diese Stadt für dich aus?
Oh, das ist eine schöne Frage, die gar nicht so in einem Satz zu beantworten ist. Ich bin vor über 20 Jahren hierher gekommen und ich wollte eigentlich nur ganz kurz bleiben. Dann habe ich mich in die Stadt verliebt. Sie liegt wunderschön in einem schönen Tal. Sie hat eine sehr gute Infrastruktur. Es ist alles da, einkaufen, alles, was man braucht, Ärzte, Krankenhaus. Es gibt Kultur, es gibt Freizeitangebote und dann diese schöne Architektur. Das ist irgendwie sehr, sehr schön gelöst. Diese Architektur ist ja wie so ein Kreuz angelegt, zwei Alleen, die sich kreuzen, findet sich dann ja auch im Logo von Bad Pyrmont. Und das ist so clever gemacht, dass man hier sich einfach wohlfühlt. Dazu dann noch die ganzen Geschichten wie unser gesundes Wasser, unsere Therme, Kurpark. Es hat so viel Lebensqualität. Also es ist eine Kleinstadt, aber irgendwie auch ein bisschen Großstadt.
Gut, jetzt gehen wir erstmal in die Wandelhalle, da wo heute gewandelt wird.
Ja, da wird heute gewandelt. Natürlich ist das irgendwie anders als früher. Früher wurde ja wirklich so verschrieben, du trinkst deine Gläser Wasser und dann gehst du dann immer eine Viertelstunde. Das macht man jetzt heute vielleicht nicht mehr ganz so akribisch. Aber in der Wandelhalle gibt es Geschäfte, wo man also mit seinem Glas Wasser bummelnd dran vorbeigehen kann und bei schönem Wetter eben hier die tolle Hauptallee hoch und runter.
Gut, gehen wir rein. Ja, jetzt sind wir hier in der Wandelhalle. Man hört es, es hallt. Hier sind unterschiedliche Sachen untergebracht. Was kann man hier erleben?
Also es gibt ein schönes Café, in dem man dann auch trinken, essen kann. Und da gibt es dann auch nicht nur Heilwasser, sondern da gibt es dann auch andere Getränke. Dann gibt es ein paar Geschäfte, so Kleinigkeiten, Steineladen, eine Meersalzgrotte und den Musikveranstaltungsraum von unserem Kulturprogramm, was täglich angeboten wird. Und dann natürlich der Quellenausschank, wo die Quellen von Bad Pyrmont live ausgeschenkt werden zum Probieren.
Gut, da gehen wir jetzt mal rein.
Guten Morgen.
Ja, Frau Wennemann, Sie stehen hier hinterm Tresen, hinter Ihnen jede Menge Gläser und vor Ihnen Zapfhähne, aber da kommt kein Bier raus, da kommt Wasser raus. Wie viele Quellen gibt's denn hier?
Insgesamt in Bad Pyrmont 19. 6 davon laufen hier, sind staatlich anerkannte Heilquellen. Die unterliegen dem Arzneimittelgesetz und der Heilmittelverordnung. Und hier haben die Gäste die Möglichkeit, diese 6 Quellen als Trinkkur zu bekommen.
Aber ich brauche kein Rezept, um hier zu trinken.
Nein, es ist schon rezeptfrei, aber viele Gäste in der Reha besprechen die Heilquellen mit ihren behandelnden Ärzten durch und bekommen dann auch eine Trinkkur-Empfehlung.
Ich habe vor Jahren mal ein Interview hier gemacht und da hat mir eine alte Dame gesagt, trinken Sie die Helene. Da hat sie drauf geschworen. Was ist denn das Besondere an der Helene?
Das Besondere an der Helene ist, dass sie so ein bisschen auch Bedeutung hat, so ein bisschen die Quelle der Darmwelt. Diese Quelle hat sehr hoch Eisen, Kalzium und Magnesium und ist sehr empfohlen bei Arthrose, Osteoporose. Ist öfters das Thema der Darmwelt auch, allerdings auch bei Eisenmangel und ist auch förderlich für Blase und Niere.
Nicht jede Quelle schmeckt jetzt richtig gut. Es gibt sogar eine Quelle, aber die schmeckt wie Mineralwasser. Welche ist das?
Naja, Mineralwasser ist ja oftmals recht mild. Also ich habe hier eine Quelle, die ärgert die Gäste so ein bisschen. Die ist sehr solehaltig. Natriumchlorid, das ist die Hufelandquelle.
Draußen ist ja der Hillige Born. Wofür ist denn diese Quelle?
Der Hillige Born wird empfohlen für Blase, Niere, Harnwege, ist relativ neutral im Geschmack, hat aber die Besonderheit, es ist wirklich eine verehrte Quelle, unsere älteste Quelle, die schon seit über 1000 Jahren sprudelt.
Kann denn hier jeder kommen und sich sein Wässerchen holen?
Ja, es darf jeder kommen, es wird jeder hier bedient. Und ganz viele Reha-Gäste und die Einheimischen, die haben hier Gläser, eigene Gläser. Und dann ist das sehr schön, wenn die mit ihrem eigenen Glas trinken können.
Wie oft wird denn hier das Wasser abgefragt? Ich sehe schon, hinter mir ist eine lange Schlange.
Täglich. Die Reha-Gäste schaffen es tatsächlich zwischen ihren Therapiezeiten täglich zu kommen und 1 bis 2 Gläschen morgens, 1 bis 2 Gläschen nachmittags zu trinken. Auch Tagesgäste und auch die Bad Pyrmonter.
Aber ich darf es nicht zu häufig trinken, oder?
Naja, es ist ja auch einmal, Wasser ist unser Lebenselixier, ein guter Durstlöscher. Trinkkur beinhaltet 21 Tage, gerne bis zum Liter am Tag der empfohlenen Quelle.
Sonst kann es auch abführend sein?
Abführend ist die Quellengruppe mit der Sohle. Die ist da so ein bisschen förderlich.
Trinken Sie selber auch jeden Tag Ihr Gläschen?
Ja, auch mehr als das. Ich muss schon alleine fürs Labor und fürs Hygieneprotokoll täglich alle 6 Quellen trinken. Aber dann habe ich auch meinen Favoriten, den ich gerne bevorzuge.
Und der ist?
Die Trampelquelle.
Also nicht nur die Helene, sondern auch die Trampelquelle. Vielen Dank. Welche Quelle ist Ihre Quelle, wenn ich fragen darf?
Also ich finde die Wolfgangquelle besonders gut für mich, weil das für die Osteoporose, für die Knochen ist und so weiter. Und das finde ich persönlich gut. Ich trinke aber auch die Helenen und die Friedrichquelle.
Und die schmecken Ihnen auch?
Also ich trinke beide.
Und die schmecken Ihnen auch?
Ja, und das werden, wir sind 10 Tage hier und das werden wir ganz akribisch durchführen.
Wo kommen Sie her?
Aus Münster, Westfalen.
Und Sie machen hier Kur?
Nein, wir machen Ferien.
Genau. Dann wünsche ich Ihnen schöne Ferien.
Ja, danke.
Wir beide stoßen jetzt auf den Heiligen Born gemeinsam an.
Gut, der Heilige Born soll es sein.
Wir haben jetzt so viel über den Heiligen Born gesprochen, jetzt müssen wir den noch mal trinken.
Auf jeden Fall, danke. Ja, Prost.
Also auch der schmeckt ein bisschen eisenhaltig. Schmecke ich das richtig?
Genau. Also es ist einen satten Hauch Hydrogencarbonat und ganz feine Nasen und Gaumen erhaschen auch einen Anteil Schwefel. Also ich schmecke den nicht.
Nee, könnte ich jetzt auch nicht
aber
sagen.
Aber Hydrogencarbonat hat den Hauch.
Also Trampel und Friedrich sind deutlich angenehmer für den täglichen Gebrauch. Aber ist jetzt nicht unlecker.
Ja, dann vielen War's Dank.
Schon? Gut.
Eins haben wir eben bei der Aufzählung noch vergessen. Es gibt hier einen Medienraum. Das war früher der Lesesaal, der direkt am Kurpark war. Jetzt ist er umgezogen und man sieht hier schon Leute sitzen, lesen Zeitungen. Wie viele Zeitungsangebote haben Sie hier?
Oh, wir haben so 5 bis 6 verschiedene Zeitungen, regional, überregionale Zeitungen im Angebot, die täglich hier ausgelegt werden. Dann haben wir ein Büchertauschregal, wo man also seine alten Schätzchen, die man genügend gelesen hat, hinstellen kann. Und kann sich was Neues dafür nehmen. Das wird total gut angenommen. Und wir haben auch einen digitalen Leseplatz.
Digitalen, das heißt, ich komme von hier ins Internet rein und das kann ich über den Rechner, der hier steht, machen oder auch über mein Handy?
Also zum einen sind Handy-Ladestationen da, aber ich kann mich hier auch ins Freifunk-WLAN einloggen oder eben den festen digitalen Leseplatz nutzen.
Und das wird gut genutzt, wie man sieht?
Ja, ist doch jetzt schon ganz schön viel los für Vormittag so. Finde ich gut.
Ein Raum, der sicherlich sehr wichtig fürs Leben in einem Kurort ist, das ist dieser Musik- oder Veranstaltungsraum. Wir stehen jetzt gerade davor, roter Vorhang, Flügel auf der Bühne. Wie viele Leute gehen hier rein? Etwa 100?
Ja, da passen 110 Personen rein, sitzend. Und wir haben da täglich Musikangebote oder am Wochenenden auch Kleinkunst-Comedy. Wir haben offenes Singen, wo man also selber mitsingen kann. Und es gibt dort regelmäßig Gesundheitsvorträge zum Thema Ernährung, aber auch von zu spezifischen Erkrankungen. Es ist so ein kultureller Mittelpunkt hier in Bad Pyrmont.
Silke, du machst ja die Veranstaltung hier aus. Was ist dir dabei wichtig?
Es ist wichtig, dass wir eine niveauvolle Unterhaltung bieten, die aber immer mit einer Leichtigkeit daherkommt. Weil wir haben immer im Hinterkopf, die Menschen, die hier sind, denen geht es ja nicht so gut. Also in der Regel haben die eine Erkrankung, mittelleicht, schwer. Und denen können wir jetzt nicht hier Vorträge bieten über die gesellschaftlichen schwierigen Situationen in der ganzen Welt. Sondern hier möchte ich etwas finden, was meine Seele wieder Leichtigkeit und Auftrieb gibt. Also Poesie, schöne Musik oder was richtig herzhaft zum Lachen. Es soll also immer leicht und fröhlich daherkommen, um unsere Seele baumeln zu lassen.
Wie wichtig ist Musik in diesem Zusammenhang Gesundheit überhaupt?
Oh, das ist eine wichtige Facette. Es gibt dazu auch Studien, dass Musik eben die Alphawellen in unserem Gehirn anregt und wir dadurch in die Entspannung kommen können. Und wenn der Körper entspannt, ja, wenn der Parasympathikus dann richtig schön entspannt ist, dass wir dann viel besser gesunden und heilen können. Und deswegen ist Kultur als erholsame Facette im Kurbetrieb unheimlich wichtig.
Und für Kurgäste, das muss man ja sagen, die haben ja in der Regel eine Kurkarte, ist der Preis dann sogar inbegriffen. Das heißt, ich muss hier gar nichts bezahlen, ne?
Ja, also 90% der Veranstaltungen sind wirklich all-in, alles inklusive mit der Pyrmont-Card. Und ein Bruchteil von Veranstaltungen sind so eine Handvoll Großveranstaltungen im Kurpark oder im Schloss im Sommer. Da muss ich dann nochmal extra Eintritt bezahlen. Und das Besondere bei uns ist halt wirklich, die Kurmusik hat ja auch eine jahrhundertelange Tradition. Und wir haben da auch sofort ein Bild im Kopf, wenn wir hören Kurmusik, dann sehen wir da den Stehgeiger und das Kurorchester und so. Und wir haben diesen Begriff aber vor ungefähr 3 Jahren aufgebrochen und haben das Programm neu gestaltet, dass wir eben sagen, wir sind ja in einer neuen Zeit und auch Kleinkunst, Comedy, Irish Folk, Singer-Songwriter, das hat alles hier seinen Platz. Das ist alles eine neue Form der Unterhaltung und deswegen heißt bei uns das Kurmusikprogramm gar nicht mehr Kurmusikprogramm, sondern wir haben das dann gesund und glücklich Erlebnisprogramm genannt, um den Rahmen größer zu spannen. Also im Grunde genommen haben wir die Kurmusik ganz neu dramaturgisch aufgestellt.
Gut, wir unterhalten uns später auch nochmal über Kurmusik oder die neue Kurmusik. Jetzt gehen wir erstmal weiter und schauen, was an Gesundheitseinrichtungen sonst es noch hier in Bad Pyrmont gibt. Silke, der Vorteil in Bad Pyrmont ist ja, man kann alles fußläufig erreichen. Es ist ja nicht weit. Wir sind jetzt von der Wandelhalle zum Königin-Luise-Bad gegangen. 2 Minuten. Wieso eigentlich Königin Luise?
Die Königin Luise, die hat in Bad Pyrmont, ich glaube, 3-mal gekurt. Und wenn so eine Königin zur Kur kam, dann ist es ja nicht so, dass die alleine hierher gereist ist und hat ein bisschen Kur gemacht, sondern die hatte eine riesige Entourage bei sich. Das heißt, es war immer ein unglaublich wirtschaftlicher Erfolg, wenn die Königin Luise hier gekurt hat. Und sie wurde ja sehr verehrt über viele Jahrhunderte, also bis jetzt heute im 21. Jahrhundert wird sie immer noch verehrt von einer gewissen Gruppe von Menschen. Also das heißt, Königin Luise ist so wie Goethe oder Zapeter ein Begriff für Bad Pyrmont, weil die eben so oft hier in Bad Pyrmont gekurt hat. Und deswegen ihr zu Ehren heißt es Königin Luise Bad, unser Gesundheitszentrum, unser ambulantes Gesundheitszentrum Königin Luise Bad.
Ambulantes Gesundheitszentrum, das ist im Prinzip das, was man früher mal das Kurmittelhaus genannt hat. Das heißt, das ist das Herz auch so mit eines Kurortes.
Das ist das therapeutische Herz des Kurortes sozusagen, wo die medizinische Kompetenz zusammenkommt. Also hier gibt es dann die physiotherapeutischen Anwendungen. Ärzte haben hier ihre Niederlassungen in dem Gesundheitszentrum. Wir haben auch ein Schwimmbad im Königin-Luise-Bad, sodass wir hier alles anbieten können, wenn man zur ambulanten Badekur ist.
Und man muss ja dazu sagen, wir stehen ja jetzt hier wieder in einer Allee. Das ist ja wirklich das Schöne, dass man immer unter Bäumen geht und sich immer behütet fühlt und auch sicherlich im Sommer im Schatten gehen kann.
Das hast du total schön gesagt. Genau, Pyrmont ist zum einen die Stadt der kurzen Wege und zum anderen ist ganz viel Grün in der Anlage mit drin. Und gerade jetzt im Klimawandel ist es dann eben immer schön beschattet im Sommer und das Herz geht auf, die Seele freut sich und das sind die Voraussetzungen, dass wir gesund werden können.
Also gehen wir jetzt mal ins therapeutische Zentrum hier. Wenn man hier reinkommt, schon im Haupteingang, hat man ja eher das Gefühl, man ist in einer Hotellobby als in einer Gesundheitseinrichtung. Ist das gewollt?
Ja, das ist so gewollt. Das ist auch noch gar nicht so lange, dass das so schön ist, wie wir das jetzt hier sehen, mit diesen sehr futuristischen, schönen, schicken Lampen. Und dann sind hier so tolle Drehsessel, wo man sich echt gemütlich machen kann. Und es ist auch sehr schön in so einem lila Ton und einem sanften Petrolton gehalten, wenn ich das so beschreiben kann. Das ist schon, dass der Gast nicht das Gefühl hat, jetzt in eine Krankenhausatmosphäre, sondern es soll wirklich einladend sein, es soll eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, denn auch hier, wir sind in einem Kurort und auch wenn ich eine ambulante Badekur mache, dann tue ich mir ja ganz bewusst etwas Gutes und dann soll das auch in einem schönen Ambiente sein. Auch unsere Therapieräume hier im Königin-Luise-Bad, die sind neu gestaltet worden, sind auch ganz, ganz schick geworden. Auch in den ähnlichen Farbgestaltungen mit großen Naturbildern dabei und viel mit Holz gearbeitet, sodass es jetzt nicht so, was man vielleicht noch so im Kopf hat, so kalter, gelb-weiß gestrichener Raum, Pritsche in der Mitte und dann geht's da ab zur Physiotherapie. Nee, es ist schon ein viel schöneres Wohlfühlambiente.
Gästemanagerin im Königin-Luise-Bad ist Friederike Kleine. Sie ist jetzt hier bei uns. Frau Kleine, was verstehe ich eigentlich unter einer ambulanten Badekur?
Also unter einer ambulanten Badekur oder wie es jetzt auch genannt wird, ambulante Vorsorgeleistung. Das ist eine Pflichtleistung der Krankenkassen, gesetzlichen Krankenkassen seit Juni 2021, ist im Sozialgesetzbuch 5 verankert. Und unter einer ambulanten Vorsorgemaßnahme versteht man eine 2- bis 3-wöchige Kur im Grunde genommen, in der man in einer Unterkunft im Stadtgebiet untergebracht ist und dann die Anwendung Gesundheitszentrum Königin Luise Bad erhält über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Das wird von der Krankenkasse gezahlt zu einem gewissen Satz und man hat dann auch einen kleinen Eigenanteil abzuleisten.
Was kommen da in der Regel für Menschen, eher ältere oder auch jüngere?
Die Zielgruppe, das sind eher ältere Menschen, aber nicht wie typischerweise für ein stationäres Heilverfahren, wo ja der Rentenversicherungsträger der Kostenträger ist und somit eher berufstätige Menschen auch anspricht. Eigentlich ist dieses Programm für alle Versicherten zugänglich und auch für alle Altersstrukturen angedacht, aber bei uns sind primär die Älteren.
Komme ich eigentlich erst, wenn ich etwas habe, oder kann ich schon zur Prävention so eine Badekur machen?
Geht auch zur Prävention. Also es ist im Prinzip ein Präventionsangebot der Krankenkassen und da ist es nicht unbedingt erforderlich, in Anführungszeichen, schon bereits eine Erkrankung zu haben, sondern man kann es halt auch aus Präventions-, also Vorsorgegründen durchführen.
Wir haben uns eben schon mal angeguckt, die Wasserausgabe. Wasser, Heilwasser ist ein Heilmittel, ein natürliches Heilmittel. Aber es gibt ja auch noch das Moor und es gibt auch noch die CO2-Behandlung. Die beiden Sachen werden ja auch im Königin-Luise-Bad angeboten, ne?
Genau, also wir haben ja unsere drei natürlichen Heilmittel als besondere Geschenke der Natur hier in Bad Pyrmont. Und wir bieten Mooranwendungen im Rahmen von Moorpackungen oder Moorvollbädern an und Quellgas nutzen wir hier als Heilmittel, also unser Kohlendioxid, im Rahmen von Trockengasbädern in einer Kabine. Da wird das Quellgas quasi eingeleitet und mit Wasserdampf vernebelt, oder im Rahmen von Wannenbädern.
Nun ist es beim Moor ist es relativ klar, wann ich das anwende. Beim Quellgas ist es ja vielleicht gar nicht so klar. Es ist ja CO2, eigentlich ja was Schädliches, wo wir ja viel im Rahmen vom Klimawandel drüber reden. Wie kann ich das in der Medizin nutzen?
Unser Quellgas hat eine durchblutungsfördernde Wirkung, hat auch eine wundheilungsfördernde Wirkung, kann zum Beispiel bei rheumatologischen Erkrankungen gut eingesetzt werden und führt zu Schmerzlinderung in manchen Fällen. Also es ist dann auch subjektives Empfinden immer dabei natürlich. Aber die besonderste Wirkung ist die Durchblutungsförderung und somit auch eine vitalisierende.
Was würden Sie raten, Menschen, wenn sie jetzt überlegen, ich mache eine ambulante Badekur, wo sind die Vorzüge hier im Königin-Luise-Bad?
Generell ist natürlich die Kombination unserer natürlichen Heilmittel ein großer Vorzug, den wir hier generell in Bad Pyrmont haben und somit im Königin-Luise-Bad auch bedienen können. Und somit halt diese Vielfältigkeit an Heilmitteln zu genießen, ist, denke ich, der größte Vorteil. Ja.
Das KLB ist aber auch ein Ärztezentrum. Was für Ärzte haben Sie hier?
Wir haben 4 Allgemeinmediziner, wovon 3 Ärzte den Zusatz Badearzt haben und haben zusätzlich auch eine podologische Praxis, eine Praxis für Psychotherapie und für Naturheilkunde und Ergotherapie. Die sind da, genau.
Silke, schräg gegenüber vom KLB ist die Fürstenhofklinik. Auch hier wieder so ein hochherrschaftlicher Name. Damit hat man es ja hier in Bad Pyrmont, ne?
Ja, das hat man hier, weil, wie ich schon am Anfang erzählt habe, also einmal ist das Wundergeläuf eine ganz große Geschichte hier, die das Renommee von Pyrmont begründet hat und dann eben dieser Fürstensommer 1681 mit diesen 40 gekrönten Häuptern, die dann auch immer wieder noch nach Bad Pyrmont zum Kuren gekommen sind. Und so hat das Bad wirklich eine fürstliche Tradition. Das Tolle hier an unserer Klinik, an der Fürstenhofklinik, ist natürlich, die liegt einmalig. Also wir sind jetzt hier schräg vom Gesundheitszentrum Königin-Luise-Bad so rübergegangen, können auch noch rüber gucken, ist echt Steinwurf entfernt. Und noch näher dran, nämlich jetzt vom Haupteingang bis zum Kurpark, sind es vielleicht 25 Schritte, vielleicht sind es auch 30. Also die Klinik liegt direkt im Kurpark und manche Zimmer haben auch einen direkten Blick auf die Springbrunnenallee, auf die schönen angelegten Beete des Kurparks, auf den Erdbeertempel. Und das ist natürlich toll, wenn man dann als Reha-Patient oder Anschlussheilbehandlung dann gleich im Park barrierefrei mit Krücken oder was man gerade noch so alles hat, sich sehr gut fortbewegen kann und die Natur genießen kann.
Gut, gehen wir jetzt mal rein in die Klinik und schauen, wie es da aussieht.
Das machen wir.
Ja, auch hier haben wir wieder eine freundlich gestaltete Lobby mit Möglichkeiten zum Verweilen in unterschiedlichen Sitzecken. In der Mitte die Anlage eines stilisierten Brunnens sowie auch der Ausschank von Pyrmonter Heilquellen. Von hier aus kommen wir dann auch zum Chefarzt der Fürstenhofklinik, Dr. Martin Gehlen. Herr Dr. Gehlen, die Fürstenhofklinik ist eine Klinik für, ich habe es mir aufgeschrieben, komplexe Knochenerkrankungen, Rheuma, Gynäkologie und Onkologie. Das ist eine ganze Menge. Wo ist denn da der rote Faden?
Der rote Faden bei allen drei Indikationen, die wir haben, Orthopädie, Rheumatologie und Gynäkologie, ist letztlich die Osteologie, womit die Klinik ja gegründet worden ist von Professor Minne damals. Die Osteologie ist ja die Kunde von Osteoporose und Knochenstoffwechselerkrankungen. Und wenn man das behandeln will, braucht man einen guten Orthopäden. Das ist bei uns Frau Dr. Klagge jetzt als Nachfolgerin von Herrn Hinz. Man braucht Internisten, das bin ich unter anderem, aber auch mehrere andere, die Internisten sind und Osteologen. Und man braucht eine gute Gynäkologin, weil die weiblichen Hormone ja eine erhebliche Auswirkung auf den Knochenstoffwechsel haben.
Sie haben eine eigene Forschungsabteilung ja auch hier, das ist ja schon mal ungewöhnlich. Inwieweit hilft Ihnen das denn für die alltägliche Arbeit?
Ich glaube, es ist wichtig, wenn man Medizin macht, dass man sich ständig selber hinterfragt und immer das Bemühen hat, im Sinne der Patienten besser zu werden. Die Gefahr, wenn man einfach ganz normal arbeitet, dass irgendwann, wenn man viel Erfahrung hat, gewisse Routinen reinkommen, ein Stillstand auftritt, der ist groß. Daher ist es sehr wichtig, immer wieder die Dinge, die man macht, zu hinterfragen. Und das ist letztlich Forschung. Man hinterfragt sein tägliches Tun. Man guckt, ist das, was wir machen, sinnvoll? Man fasst es so zusammen, dass es wissenschaftlich nachvollziehbar ist, indem es mathematisch in Form von Statistiken bearbeitet wird und stellt es auf Kongressen oder in Fachzeitschriften vor, damit im besten Fall jemand in einer anderen Klinik oder in einer anderen Umgebung von den Erfahrungen, die man gesammelt hat, profitieren kann und das selber anwenden kann.
Sie haben ja eben gesagt, der rote Faden dieser Klinik ist die Osteologie. Es war ja mal, da wurde Osteoporose eben eher als eine Alterserscheinung angesehen. Ist das denn mittlerweile anders geworden, auch durch die Arbeit Ihrer Klinik?
Eine der ganz entscheidenden Figuren ist natürlich der Professor Minne gewesen und die Klinik über viele Jahre, auch unter Herrn Hinz und vielen anderen Kollegen, die da mitgewirkt haben, Herrn Dr. Brückle und denen, die hier tätig waren, haben ja immer versucht, dieses Krankheitsbild bekannt zu machen und dem einen Stellenwert zu geben. Und auch das wird weiter unsere Aufgabe sein. Es ist immerhin so, dass es jetzt über die Jahre gelungen ist oder man im Moment daran arbeitet, dass es ein Disease Management Programm geben wird. Rechtlich ist das seit über 3 Jahren jetzt schon durch. Das bedeutet, dass ähnlich wie beim Diabetes, was ja viele kennen vom Hausarzt her, die Osteoporose einen höheren Stellenwert bekommt, Hausärzte erste Therapien machen können, geschult werden und wenn sie nicht mehr weiterkommen, dann in Zentren einweisen können, damit diese Patienten umfassend betreut werden. Natürlich ist es so, wie bei all diesen Neuigkeiten, Neuerungen, dass die Dinge Zeit brauchen und tatsächlich, auch wenn seit über 3 Jahren das vom gemeinsamen Bundesausschuss bewilligt worden ist, das als sinnvoll dargestellt worden ist, auch wenn wir als Klinik schon als Zentrum von den Krankenkassen anerkannt worden sind, und zwar als alleiniges stationäres Rehabilitationszentrum für den Bereich Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, ist es dennoch so, dass das natürlich alles Zeit braucht und die Dinge tatsächlich im wahren Leben noch nicht völlig angekommen sind.
Bad Pyrmont ist auch bekannt geworden durch seine natürlichen Heilmittel. Inwieweit wenden Sie das denn hier in Ihrer Arbeit mit an?
Bad Pyrmont hat ja als natürliche Heilmittel, die den Ort als Kurort zertifizieren, Wasser, Moor, Kohlendioxid. Wasser kann entweder äußerlich oder innerlich angewandt werden. Wenn man den Begriff Heilwasser hört, denkt man erstmal, oh Gott, was ist das denn? Das klingt ja irgendwie so mystisch. Hat das irgendeine Wirkung? Klar hat es eine Wirkung. Heilwasser ist definiert durch die Menge der Elektrolyte, die in diesem Wasser gelöst sind. Und wenn wir uns jemanden angucken, der eine Osteoporose hat, dann muss der 1 Gramm Calcium pro Tag zu sich nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Ältere Menschen haben häufig Laktoseintoleranzen, können nicht so viel Milchprodukte zu sich nehmen. Wasser, was man so trinkt aus der Leitung, da ist kaum was drin. Und dann wird das oft ganz schön schwierig. Und natürlich kann man in eine Apotheke gehen und kann sich da irgendwelche Tabletten besorgen. Die schmecken aber nicht besonders gut und kosten auch Geld. Und außerdem macht es auch keinen Spaß, wenn ich ehrlich bin. Da ist es doch viel schöner, wenn man sagt, ich bin in einer Klinik wegen meiner Osteoporose, gehe zu dem Ausschank, den wir hier in der Klinik ja auch haben, nimmt von der Helenenquelle regelmäßig 2, 3, 4 Gläser Wasser pro Tag und hat damit bereits einen Großteil seines Kalziumbedarfs gedeckt. In der Helenenquelle sind etwa 500 Milligramm Calcium pro Liter gelöst. Das heißt, wenn ich einen halben Liter trinke, habe ich bereits ein Viertel des Tagesbedarfs gedeckt. Und das ist natürlich schon mal super, weil wenn man dann noch das eine oder andere ein bisschen Parmesan isst oder sowas, dann ist man in dem Bereich. Kohlendioxid nutzen wir viel in der Rheumatologie. Es gibt Erkrankungen, die sogenannten Kollagenosen, das entzündliche Bindegewebsrheuma, bei dem es zu Durchblutungsstörungen der Finger kommen kann. Die werden dann ganz blau, so ein Renault-Phänomen. Und die Patienten bekommen bei uns die Kohlendioxidbäder und dabei stellen sich die Blutgefäße weit. Jetzt kann man sagen, boah, das wirkt doch aber nur kurz, 2-3 Stunden Besserung. Aber 2-3 Stunden, in denen kann ich Ergotherapie machen, in denen kann ich Physiotherapie machen. Und ein Gelenk, eine Haut, die besser durchblutet ist und dann trainiert wird, ist natürlich hinterher viel besser dieser Therapie zugänglich, als wenn ich im kalten Zustand jetzt plötzlich meine Übungen mache und sage, jetzt muss alles besser werden. Mohr ist ja seit vielen Jahren bekannt. Mohr ist nicht nur die Wärme, sondern Mohr hat natürlich auch Inhaltsstoffe, die antientzündlich wirken. Und deswegen sind ja die meisten Rheumakliniken an Orten, wo Mohr auch vorhanden ist, weil man früher, noch vor 50 Jahren, im Grunde keine effektive medikamentöse Therapie hatte und man dann Mohr genutzt hat und andere Dinge, um dem zu begegnen. Heute haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben sehr effektive medikamentöse Therapien in der Rheumatologie, mit denen kriegen wir 90% der Entzündung reduziert, aber nicht 100%. Das heißt, die Patienten, die wir hier haben, sind sehr gut anbehandelt mit Medikamenten. Aber die sind hier, weil 10% Probleme noch bestehen. Die Gelenke sind nicht mehr dick, aber die sind vielleicht steif. Und die Faust ist morgens schwer zu ballen. Und die Steifigkeit dauert 1 Stunde oder 2 Stunden. Und morgens früh, wenn sie im Büro um 7 Uhr oder 8 Uhr arbeiten sollen, fällt das extrem schwer, weil das nicht klappt mit den Händen. Und dafür ist Reha da im Kurort. Diese 10% Probleme zu behandeln, die zwar im Vergleich zu früher natürlich ein Riesenfortschritt sind, aber die immer noch im Alltag erhebliche Probleme machen. Jetzt hatten wir die Situation vorgefunden, dass wir gesehen haben, natürlich gibt es den Heilbäderverband und es gibt natürlich auch Dinge, die beschrieben sind, was wirkt wie. Und meine Kollegin Frau Dr. Lohmann, die ist ja HNO-Ärztin und Ärztin für Naturheilverfahren, und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben für die natürlichen Heilmittel in Bad Pyrmont zusammengestellt, was wirkt wie. Was ist wie stark wirksam? Ist das belegt? Gibt es da Studien dazu? Haben das Wissenschaftler angeguckt? Und das haben wir zusammengefasst. Das heißt, wir haben keine Studie gemacht, also nicht was neu erforscht, sondern haben zusammengetragen für die natürlichen Heilmittel von Bad Pyrmont, was hat eine wissenschaftlich nachweisbare Wirkung. Und das haben wir dann in einer Zeitschrift für physikalische Medizin, Kurortmedizin und Balneologie publiziert, weil wenn man das in einer solchen Zeitschrift publiziert hat, wird das kritisch gegengelesen und dann ist es so, dass man dann, wenn das da drin ist, nur etwas durchkommt, was von sehr erfahrenen Kollegen als richtig und als wahr und gut recherchiert eingeschätzt wird. Und das fanden wir sehr wichtig, damit die Dinge hier in Pyrmont auch einen theoretischen, wissenschaftlichen Hintergrund haben. Jetzt hatten wir vor einigen Monaten, auch auf Vermittlung von Kurdirektor Fischer, die sehr erfreuliche Situation, das Gespräch mit einem der führenden Balneologen, mit dem Professor Beer aus Hattingen, der Chefarzt da in einer sehr renommierten, deutschlandweit oder europaweit renommierten Naturheil- und Balneologieklinik. Mit dem hatten wir Kontakt und letztlich hat sich ergeben, dass Frau Lohmann und ich eingeladen worden sind, jetzt darf man so ein bisschen universitär sagen, berufen worden sind, so steht es in dieser Urkunde, die wir gekriegt haben, mit in dem Forschungsausschuss des Deutschen Heilbäderverbandes mitwirken zu dürfen. Da werden sicherlich irgendwann in den nächsten Monaten Anfragen kommen. Es wird vor allen Dingen darum gehen, Dinge zu bewerten, gar nicht mal selber Forschung zu machen, sondern oder nicht direkte Forschung zu machen, sondern Dinge, die bereits erforscht sind und unter bestimmten Fragestellungen zusammengefasst werden sollen, zu bewerten. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und man muss tatsächlich sagen, dass eine ganze Reihe balneologischer Heilmittel sehr viel wirkungsvoller sind, als man das allgemein denkt.
Wie lange habe ich denn Wartezeiten, wenn ich denn hierhin möchte?
Tatsächlich ist es so, dass wir das große Glück haben, dass wir sehr beliebt sind bei den Patienten. Die Tatsache, dass das Wunsch- und Wahlrecht stärker berücksichtigt wird, hat bei den Kliniken Gewinner und Verlierer gebracht. Kliniken, die sehr viel mehr Anfragen bekommen, Kliniken, die weniger bekommen. Wir gehören mit großem Glück zu den Kliniken, die unheimlich viel Nachfrage haben. Insofern haben wir tatsächlich eine längere Wartezeit. Das ist so. Das sind schon einige Monate. Das ist leider so. Ich denke, es ist aber ein Zeichen, dass Patienten zufrieden sind, hier gerne hinkommen und im Zweifelsfall, gerade wenn ich eine chronische Erkrankung wie eine Osteoporose habe oder eine Rheumaerkrankung, die immer wieder große Probleme macht. Ich glaube, es ist besser, man hat mal einen Monat längere Wartezeit und kommt dann in eine Klinik, wo man weiterkommt und am Ende Lösungen für sich hat, als dass man irgendwo hinkommt, wo alles schnell, schnell gemacht wird und man vielleicht auch kurze Wartezeit hat, aber vielleicht die Probleme nicht so umfassend angeguckt werden.
Sie nutzen ja auch neue Medien sozusagen. Digitalisierung ist ein Stichwort, was Sie ja auch für die Patientenbetreuung benutzen. Wird das heute erwartet?
Das wird erwartet. Die Digitalisierung bietet große Vorteile in der Klinik. Wir haben ja eine vollumfänglich digitale Patientenakte. Dazu kommen aber natürlich die Dinge, die die Patienten auch direkt betreffen. Wir haben beispielsweise auf unserer Internetseite Übungsprogramme, die die Patienten machen können, indem sie ein Passwort eingeben und dann die Dinge sich angucken können, die sie hier bei uns gemacht haben. Ganz neu werden die Nachsorgeprogramme digital erstellt. Das ist jetzt so das Projekt, was so die nächsten Monate bei uns ansteht. Eine Reha wird nur erfolgreich sein, wenn nach den 3 Wochen irgendwo etwas weitergeführt wird und das sinnvollerweise strukturiert, weil jeder kennt das, wenn man sagt, ich mache das selber, die Übungen, dann macht man das 2-mal, 3-mal, 5-mal und irgendwann ist das Wetter schlecht und es tut einem irgendwas weh und dann lässt man es. Also muss man gucken, dass man Nachsorgeprogramme macht. Eins von diesen Nachsorgeprogrammen hat den Namen IRENA. Die Rentenversicherung hat immer so blumige Namen für diese Dinge. Das macht man in einem Reha-Zentrum. Das ist auch gut. Und damit kommt man auch weiter. Aber es ist natürlich so, wenn man sich überlegt, jemand ist Krankenschwester, arbeitet im Dreischichtsystem oder jemand fährt LKW und ist einen ganzen Tag unterwegs, dann schafft er das nicht, um 16.30 Uhr in dem Reha-Zentrum zu sein. Dann ist es natürlich sehr hilfreich, auf digitale Medien zurückzugreifen, die nicht anonymisiert sind, sondern wo man sich das Smartphone hinstellt, wo es Kontakt mit der behandelnden Klinik gibt und dann Übungen gemacht werden und auch korrigiert werden. Und das ist so die Entwicklung, die wir so als nächsten Schritt bei uns gehen werden.
Ganz wichtig aber für jede Kur, an das wird man sich immer noch erinnern, ist Essen und Wohnen. Auf welchem Standard sind Sie hier?
Also die Klinik selber muss sicherlich weiter renoviert werden. Die ist neu aus den 90er Jahren, 1991. Und natürlich ist es so, dass wir durch die Corona-Pandemie in unseren Plänen die Zimmer eins nach dem anderen weiter zu modernisieren, natürlich etwas zurückgefallen sind. Das ist klar, das ist bei allen Kliniken so. Dennoch glaube ich, dass wir vom Baulichen, dann natürlich auch mit der tollen Lage zum Kurpark, aber auch vom Essen her sehr, sehr ordentlich dastehen und Patienten sich auch nicht nur von den fachlichen und menschlichen Dingen hier, sondern auch von dem Baulichen und von der Ernährung sehr wohlfühlen können.
Schauen Sie manchmal auch in die Patientenbewertungen rein?
Klar. Regelmäßig.
Ich habe auch reingeschaut und habe gesehen, eigentlich haben Sie sehr gute Bewertungen, können damit zufrieden sein.
Ich glaube ja. Also im Überwiegenden sind die Patienten zufrieden und das ist auch das, was sie mir widerspiegeln. Besonderes Lob kriegen immer unsere Therapeuten. Also die werden besonders herausgehoben. Sicherlich auch die Krankenschwestern, die Ärzte. Man merkt offensichtlich, dass wir uns sehr viel Mühe geben, dass wir eine kleine Klinik sind, wo das sehr individuell läuft. Sicherlich findet man immer mal wieder Dinge, dass dann einer reinschaut. Schreibt, das Essen hat mir nicht so geschmeckt, das war versalzen, Klammer auf, vielleicht war der Koch gerade verliebt, Klammer zu, oder irgendwas anderes ist mal gewesen. Das ist so, das wird man überall finden. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn die Gesamtsituation stimmt, dass Patienten sich geborgen fühlen, dass sie sich wahrgenommen fühlen, dann sind kleine Dinge etwas, was dazugehören, dass jemand mal mit irgendwas nicht zufrieden war oder mit irgendwas nicht optimal übereinstimmt. Das ist dann Teil dessen, was dazugehört.
Direkt an der Fürstenhofklinik befindet sich auch einer der Eingänge zum Bad Pyrmonter Kurpark. Das ist unsere nächste Station. Jeder, der bei schlechter Stimmung mal durch den Wald geht, der merkt, es hebt sich die Stimmung. Silke, merkst du das schon?
Immer. Also wenn ich im Kurpark bin, dann wird meine Stimmung immer entspannter. Es gibt ja auch Studien dazu vom Shinrin-Yoku, vom Waldbaden, wie gut die Natur auf uns wirkt. Und das ist im Grunde genommen im Kurpark der gleiche Effekt. Wir haben hier auch jahrhundertealte Bäume stehen. Wir haben wunderbare angelegte Beete und eine Landschaftsgestaltung hier. Das ist so erholsam für das Auge. Da kommt die Seele zur Ruhe und kann einfach die Gedanken neu sortieren. Es ist auch ein ganz ruhiges Ambiente hier, wo wir einfach mal wieder zu uns kommen können in unsere eigene Mitte. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Eine der weiteren Facetten zum Kur- und Heilungserlebnis in Bad Pyrmont.
Ein solcher Ort ist auch ein Therapieort und der muss natürlich auch gestaltet werden. Neben mir sitzt derjenige, der dafür zuständig ist. Das ist Michael Mägler, das ist der Chefgärtner sozusagen des Kurparks. Herr Mägler, der Park ist sehr groß, er ist in bestimmte Bereiche aufgeteilt.
Ja, der Park ist sehr vielseitig in seinen einzelnen Parkmotiven. Da gibt es den Palmgarten, der weit bekannt ist mit seinen über 500 Kübelpflanzen und Palmen. Aber da gibt es auch so schöne Orte wie das asiatische Refugium, das ein bisschen abseits liegt und da entdeckt werden will und da ganz viele Entspannungsorte bietet, wo auch Liegen auf den Wiesen stehen, die man dann frei nutzen kann. Und dann wieder so Orte wie das Teehaus, wo man sehr schön verweilen kann, wenn man mag, auch einen Tee trinken dabei. So gibt es ganz, ganz viele Orte. Zum Teil dann auch gartenkünstlerisch sehr interessante Orte, wie die Springbrunnenallee, die sehr aufwendig angelegt und gestaltet wurde.
Ist das eine große Herausforderung, so einen Park zu gestalten und vor allen Dingen auch ja so zu halten, dass er ein ganzes Jahr schön aussieht?
Das ist eine ganz besondere Herausforderung, insbesondere in der heutigen Zeit, wo wir ja manche Komponenten der Verlässlichkeit in den Wetterverläufen rund ums Jahr über Bord schmeißen müssen und auf neue Bedingungen uns einstellen dürfen, was Verfügbarkeit von Niederschlägen angeht, was Temperaturwechsel angeht, was ganz starke Veränderungen im phänologischen Kalender mit sich bringt. Und von daher war es schon immer eine große Herausforderung und es ist heute immer noch jedes Jahr aufs Neue den Gästen einen attraktiven, schön gestalteten, gut bepflanzten Kurpark anbieten zu können.
Das ist eine ganze Menge Arbeit, die Sie hier rein investieren. Gibt es eigentlich auch so chemische Hilfsmittel?
Ja, hier im Kurpark, wir sind ja ein Heilgarten und auf der Basis des Heilgartens haben wir schon vor vielen Jahren entschieden, dass wir in diesem Park keinerlei Pflanzenschutzmittel einsetzen. Noch nicht mal Mittel, die im ökologischen Landbau zugelassen wären, die wir also anwenden könnten, ohne dass wir jetzt große Risiken für die Gäste eingehen würden. Aber wir haben generell gesagt, nein, wir wollen als Gärtner und Gärtnerinnen den Park hier begleiten mit unserem Wissen, aber ohne jetzt möglichst mit solchen Gefahrstoffen hier reinzugehen. Und unsere Beobachtungen und Erfahrungen sind, dass der Naturhaushalt sich sehr, sehr positiv darauf einstellt.
Das heißt, Sie müssen jetzt nicht mit Massen an Schädlingen kämpfen?
Das heißt, wenn wir jetzt, wir sitzen hier im Palaisgarten gerade, da stehen auch Rosen. Die Rosen werden sehr gerne von Blattläusen besucht im Frühjahr gerade. Und wenn das jetzt demnächst dann wieder so ist im Frühjahr, dann werden wir sehen, oh, da kommen dann auf einmal ganz viele Singvögel vom Rotschwanz bis zur Meise. Und die erfreuen sich dann sehr daran. Und die freuen sich insbesondere, dass wir eben keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht haben, was ja sie vielleicht nicht tötet, aber zumindest ihre Gesundheit ja negativ beeinflussen kann.
Und das reicht?
Das reicht. Das ist unsere Erfahrung aus jetzt schon über einem Jahrzehnt, dass wir einen ästhetischen, gut gepflegten Kurpark mit gesunden Pflanzen anbieten können, ohne chemische Hilfsmittel.
Sie haben aber noch ein weiteres, ja, ich will gar nicht sagen Handicap, aber eine weitere Einordnung. Dieser Kurpark steht unter Denkmalschutz. Wie kann man einen Park unter Denkmalschutz stellen?
Natürlich alle Elemente, die wir kennen hier in Deutschland, Europa, die als erhaltenswert gelten, als Kulturgut, stellt man unter Schutz. Und ein Park ist natürlich auch ein Kulturgut. Das ist ein gartenarchitektonisches Meisterwerk und vor dem Hintergrund ein sehr schützenswertes Objekt. So sieht das auch das niedersächsische Denkmalschutzrecht. Und ich finde, das ist eine sehr positive Einschränkung. da wir dadurch ja auch immer uns hinterfragen müssen, wenn wir Dinge verändern wollen, macht das jetzt wirklich Sinn, nachhaltig für die Gesamtanlage als Ensemble, als Erneuerung oder nicht? Und uns damit auch im positiven Sinne mit auseinandersetzen.
Durch diesen Park zu gehen, ist natürlich schon eine Therapie überhaupt, das zu genießen, diese Schönheit zu genießen. Aber wird er auch für therapeutische Anwendungen genutzt?
Ja, auf jeden Fall. Die einfachste Form sind die Walking-Gruppen aus den Reha-Kliniken, die tagtäglich durch den Park gehen, mit Stöcker, ohne Stöcker. Es gibt Entspannungsgruppenanwendungen. Wir haben den Barfußparcours mit dem Kneippbecken, was therapeutisch mit eingesetzt wird. Also insofern ist der Park auch eine Therapiebühne.
Vielen Dank. Silke, wir sind jetzt auf dem Weg in die Hufeland-Therme. Der Weg führt uns ja auch durch den oberen Bergkurpark. Es gibt ja nicht nur den eingezäunten Kurpark, sondern auch den oberen Bergkurpark. Der gehört auch noch zum Staatsbad, ne?
Ja, der gehört auch zum Staatsbad. Ist eben nicht der eingezäunte, kostenpflichtige Teil des Parks, sondern der ist frei zugänglich. Da kann man auch gut mit Hunden spazieren gehen und so. Also das ist uns auch ein ganz, ganz schöner Park. Er ist halt anders angelegt, nicht in diesem französischen, englischen Gartenstil, sondern naturnah und eben frei begehbar. Das ist das Schöne dabei. Ne?
Wir haben auf dem Weg dorthin jetzt Halt an einer Quelle gemacht, die hier so sprießt. Man hört es so im Hintergrund vielleicht. Und das ist die Friedrichsquelle.
Also die Friedrichsquelle ist das, was auch schon die Kollegin unten im Quellenausschank sagte, mit der Trampelquelle zusammen eine der Quellen, die recht neutral schmecken und die man täglich trinken kann, weil der Mineralgehalt jetzt nicht so extrem hoch ist. Und das Besondere an der Friedrichsquelle ist eben, dass es eine freischüttende Quelle ist, die für jeden zugänglich ist. Hier kommen auch täglich Pyrmonter her mit Flaschen, mit Kanistern und füllen sich das Wasser ab. Das Wasser kann man so gekühlt im Kühlschrank so 2 bis 3 Tage trinken. Wenn man das jetzt länger stehen lässt, kann eine Verkeimung aufkommen. Man sollte es wirklich frisch trinken. Das ist die Empfehlung dabei. Aber spannend finde ich halt auch, dass der Fürst zu Waldeck-Pyrmont verfügt hat, dass diese Quelle auf Lebenszeit frei zugänglich sein muss für die Bewohner dieser Region.
Über einen kurzen Fußweg sind wir an der Bad Pyrmonter Hufeland-Therme angekommen. Leiter Christian Gedig erwartet uns bereits. Herr Gedig, diese Therme ist ja auf der einen Seite ein Ort zum Wohlfühlen, aber auf der anderen Seite auch ein Ort der Therapie. Was für Therapien gibt's denn hier?
Ja, wir haben einmal natürlich die Therapie, die jeder selber durchführen kann, indem er einfach die Hufeland-Therme als solches besucht. Denn allein dieser gesamte Ort hier in der Therme ist Therapie. Das bedeutet Therapie für mich selber. Ich habe ein 2%iges Sohlewasser aus Bad Pyrmont, was natürlich wertvolle Mineralien zu mir in den Körper gibt, die ich dann aufnehmen kann. Wir haben einmal die Meersalzgrotte, wo wir ein extremes Mikroklima nachbilden, wo ich im Prinzip dann mit einem dreiviertelstündigen Aufenthalt, so einen Tag am Meer, so ein bisschen für mich nachahmen kann. Wir haben das Therapiebecken. Hier finden aktuell verschiedene Sportkurse drin statt, durch Therapeuten gestützt, also Aquagymnastik, Power, Sohle, Biking, die B-Boards, also das sind so, ja, wie so Stand-Up-Paddle, auf denen man dann verschiedene Übungen durchführt. Aber auch außerhalb von diesen konkreten Angeboten kann man wunderbar einfach sich so eine Poolnudel schnappen. Die stehen dann auch immer zur Verfügung. Da läuft dann auch im normalen Betrieb, wenn das Becken frei ist, Unterwassermusik. Und dann kann man gerade im Winter, wenn es so etwas kältere, aber vor allem dunkle Abende sind, so die Projektion vom Wasser an der Decke ansehen und da im Becken rumtreiben. Das führt auch zu einer extrem tiefen Entspannung, fast zu so einer eigenen Meditation. Ich glaube, das ist jetzt das, was mir als erstes einfällt. Natürlich haben wir noch unser großes Massageangebot hier in der Therme, was jetzt nicht konkret therapeutisch ist, aber natürlich einen ganz, ganz großen Wellness-Faktor hat und alles, was einem selber gut tut, ist natürlich auch irgendwo therapeutisch sehr sinnvoll. Parallel haben wir noch den Club Hufeland Fit, wo es die verschiedenen Programme gibt. Das beliebteste Programm ist das sogenannte SSC-Programm, der Saunasohle-Club-Tarif. Hier kann ein Mitglied, was in der Regel hier aus dem Ort oder der näheren Umgebung kommt, für einen Monatsbeitrag für ein gesamtes Jahr
ja, täglich, wenn er möchte, zu den Öffnungszeiten die Hufeland-Therme besuchen. Wir haben das große Betriebssportangebot, wo man eben über Unternehmen hier in die Therme kommen kann und dann bis zu 3 Stunden bleiben kann, aber natürlich auch einen ganzen Tag mit einer entsprechenden Nachlöse. Und auch verschiedene KG-Gerätprogramme, Tirena, das sind dann klassische Therapien, und wo wir auch im Club nicht einfache Fitnessleute stehen haben, sondern wirklich auch ausgebildete Physiotherapeuten, die also sehr genau auf die Bewegungsabläufe achten und noch darauf achten, ob nicht vielleicht das Gewicht gerade ein bisschen zu viel oder vielleicht manchmal auch etwas zu wenig ist, um eben ja, den perfekten Tag in der Hufeland-Therme mit einem schönen Sportprogramm und einem anschließend leckerem Essen hier zu erleben.
Sind es denn eher Tourgäste, die kommen, oder ist es ein gemischtes Publikum?
Es ist komplett gemischt. Man sieht es ja jetzt morgens, wir haben ja seit neuestem auch die sogenannte Fastlane hier in der Hufeland-Therme. Das heißt, Dauergäste oder Stammgäste können einfach an der Seite vorbei. Und das ist immer ganz lustig zu beobachten. Gerade am Wochenende, die eine Hälfte geht an der Seite vorbei und ist sofort in der Therme und nutzt diesen Vorteil. Und die anderen, die stehen an der Kasse und lassen sich auch beraten. Also gerade im Vormittagsbereich sind es eher die Bad PiemonterInnen, die die Hufeland-Therme besuchen. Im Nachmittagsbereich kommen dann vor allem auch Kurgäste mit dazu, weil die natürlich tagsüber ganz oft ihre Anwendungen haben. Und in den Ferien vermischt sich das ganz häufig, weil da sind natürlich auch klassische Urlauber hier im Ort.
Wie wichtig, würde ich sagen, ist denn so eine Therme für einen Kurort überhaupt?
Ich hoffe, dass ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe. Aber damals, als die Therme abgebrannt ist, gab es sie ja nun mal eine Zeit lang nicht. Und wenn ich mich nicht täusche, ist die Bettenbelegung um 20% runtergegangen in diesem Zeitraum. Nageln Sie mich nicht auf die Prozentzahl fest, aber man hat dadurch, glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass die Hufeland-Therme für den Ort Bad Pyrmont eine sehr, sehr wichtige Infrastruktur ist, die ja vor allem an Schlechtwettertagen die Alternative bringt. Also wenn ich mich für einen Urlaubsort entscheide und dahin komme und sehe, oh, jetzt habe ich vielleicht eine Woche schlechtes Wetter, was ja in Deutschland grundsätzlich auch mal vorkommen kann, dann ist es natürlich gut zu wissen, dass ich ein paar Meter weiter entfernt oder eben eine Buslinie entfernt einen Wellness-Tempel habe, wo das Wetter vollkommen egal ist und wo ich immer warm und ja, unter Palmen liegen kann.
Die Therme ist ja eine sogenannte Fünf-Sterne-Therme. Was macht das aus?
Die Fünf-Sterne beziehen sich in dem Fall ganz konkret auf den Saunabereich. Das bedeutet, wir haben eine Kooperation mit dem Deutschen Saunabund und hier gibt ein sogenanntes Zertifizierungsprogramm, worauf denn diese Fünf-Sterne-Sauna-Premium vergeben werden. Man muss diverse Dinge erfüllen. Das fängt zum Beispiel mit der Liegenanzahl an, mit dem gastronomischen Angebot, wie man einen Aufguss durchführt, auch wie die Mitarbeiter geschult sind. Und in dem Kontext kann man sagen, dass ja, wenn Sie zu einem Mitarbeiter im Saunabereich in der Hufeland-Therme gehen, wird er in der Regel Ihnen auch sehr detailliert sagen können, wie Sie vernünftig saunieren können und wie das Ganze auch medizinisch oder einfach physiologisch auf Ihren Körper wirkt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Mitarbeitenden hier in der Hufeland-Therme sich wirklich mit dem Produkt auskennen und identifizieren und mit einer absoluten Freude in diesen Aufguss reingehen und dann nicht nur erzählen, ja, wir haben jetzt irgendwie Pina Colada als Duft, sondern wir haben jetzt Eukalyptus aus dem und dem Breitengrad. Das ist mit der und der Art und Weise extrahiert worden und dass man einfach das als Gesamterlebnis sieht. Und das ist auch ein Teil von dieser Zertifizierung, dass man eben sich mit solchen Dingen intensiv auseinandersetzt. Also es werden sehr viele Qualitätsstandards im relativ großen Fragebogen abgefragt und auch durch Mystery-Checks dann nochmal hier vor Ort überprüft.
Silke, wir haben jetzt eine ganze Menge über die Hufeland-Therme gehört. Inwieweit ist das eingebunden in diese ganze therapeutische Angelegenheit des Staatsbades?
Die Hufeland-Therme ist schon ein ganz wichtiger Teil, gerade für das Angebot der ambulanten Badekur. Ich habe ja jetzt seit neuestem wieder das Recht, alle 3 Jahre von der Krankenkasse eine ambulante Badekur bezahlt zu bekommen, wo ich dann alle Therapien bezahlt bekomme und einen Zuschuss zur Unterkunft. Und wenn ich dann dieses Angebot noch ergänzen kann mit den entspannenden Möglichkeiten, die ich hier in diesem Wellness-Tempel habe, dann habe ich eine perfekte, für mich persönliche Entspannungskur, die mir richtig viel bringen kann. Weil hier in der Therme habe ich ja die umfassenden Entspannungsangebote in der Sohle, mit der Sauna, mit dem Wellnessmassagen etc. Und das ist dann eine ganz wichtige Facette für diese ambulante Badekur, die mir jetzt gesetzlich wieder zusteht.
Ja, Silke, wir sind fast am Ende unserer Runde durch die Infrastruktur des Staatsbades angekommen. Wir sind jetzt hier im Hof des Wasserschlosses. Ein solches Schloss, das ist ja schon was Besonderes. Und doch wissen es, glaube ich, viele gar nicht, dass es ein solches Wasserschloss hier überhaupt gibt, oder?
Ja, das stimmt. Das Schloss war sozusagen das Sommerhäuschen vom Fürsten Waldeck zu Pyrmont. Seine sommerfrische Aufenthalt. Es ist sogar mit einer wehrhaften Eckbastion gebaut worden, aber er musste sich hier nirgendwie verteidigen oder so. Das war gar nicht nötig. Aber deswegen haben wir jetzt hier ein wunderschönes Schloss mit einem schönen Museum drin zur Geschichte von Wattpyrmont und einem kleinen Schlosshof, einem großen Schlosshof. Und der große Schlosshof hat ein sehr schönes Ambiente mit großen alten Bäumen, schönen Mauern und überdimensionalen riesigen Schirmen. Und die sind der Garant dafür, dass wenn hier Veranstaltungen im Sommer stattfinden, dass man da nicht nass wird. Also das ist eine richtig schöne Open-Air-Spielstätte. Und das ist auch der Part, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dass wir ja das, der Großteil des Kulturangebotes in Bad Pyrmont ist all-in. Alles inklusive mit der Pyrmont-Card oder der Kurkarte sozusagen. Aber es gibt eben einzelne besondere hochwertige Veranstaltungen, wo man sich dann ein Ticket kauft. Wie zum Beispiel, wer hier alles schon war: Max Mutzke, Tom Gable, Julian Neigel, Annette Louisanne, Götz Alsmann. Also hier finden sehr schöne hochwertige Veranstaltungen statt.
Ja, ich habe selbst einiges hier erlebt. Unvergessen Konstantin Wecker, Pippo Pollina. Das waren schon große Momente. Und tatsächlich diese Mauer hinter der Bühne, wenn hier eine Riesenbühne aufgebaut ist und der Schlosshof mit Menschen gefüllt ist, das ist schon was Besonderes hier.
Ja, das hat wirklich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Weiß nicht, ob es hier irgendwie einen Schlossgeist, einen Kulturengel, irgendwas gibt, der hier so seine Hand drüber hat. Aber es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre im Sommer. Man hört immer noch so ein bisschen die Vögel wie jetzt. Und dann, wenn es langsam dämmerig wird, dann wird es immer schicker mit der Beleuchtung. Und man fühlt sich immer geborgen durch die Schirme und die großen Schlossmauern. Und dann ist das schon echt einmaliges Ambiente.
Du machst das Programm hierfür, das muss ja schon ein bisschen größer sein. Hier ein einzelner Interpret würde sich fast ein bisschen verlaufen hier auf dem Schlosshof.
Ja, die Bühne, die wir hier aufbauen, ist 13 Meter Portalbreite, 6 Meter tief. Also wenn man jetzt hier nur einen Kabarettisten drauf hat, der muss schon dann wirklich so eine Aura haben, dass er dir das füllt. Deswegen arbeiten wir meistens mit musikalischen Produktionen, die dann hier auch ein entsprechendes großes Flair reinbringen.
Was war so für dich die schönste Veranstaltung, die du hier gemacht hast?
Schwer, das sind ja jetzt auch schon über 20 Jahre. Also Konstantin Wecker, Heinz-Rudolf Kunze, das waren schon ganz besonders tolle Konzerte. Wir hatten auch einmal eine Show mit den Fire Dancern, das war auch besonders beeindruckend. Das sind so viele Momente und sind so tolle Künstler. Es ist immer schön.
Da kommen ja auch nicht nur die Kurgäste und die Einheimischen, sondern das hat einen ziemlich großen Radius dann für den Besuch auch.
Ja, da haben wir viele Gäste, die gerne auch dann zum Wochenende nach Bad Pyrmont kommen, sich hier irgendwo einmieten und einen Kurzurlaub machen, um dann hier eben im Schloss ein schönes kulturelles Erlebnis zu haben.
Im Schloss selbst, du hast es eben schon genannt, ist auch eine Ausstellung. Da ist auch die Badgeschichte dargestellt. Das heißt, man kann auch diesen Brunnenschatz von dem ersten Brunnen hier sehen. Also es gibt viel zu gucken hier in Bad Pyrmont. Ich möchte dir danken. Es war ein schöner Spaziergang mit dir hier und mal schauen, was wir als nächstes dann machen.
Ja, danke. Das war total schön. Ich habe auch noch ein bisschen was gelernt so nebenbei und ja, freue ich mich auf den nächsten Spaziergang mit dir.